Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Er hieß früher einmal Felix und manche nennen ihn auch den europäischen Oscar. Gestern Abend ist in Berlin der Europäische Filmpreis vergeben worden. 6 Kandidaten waren im Rennen um die Auszeichnung als bester Film, darunter der deutsche Film Systemsprenger über eine aggressive 9-Jährige, die durch das Raster der Kinder- und Jugendhilfe fällt. Mehr über den Wettbewerb und die Preisträger des gestrigen Abends gleich am Anfang der Sendung. Luchino Visconti hätte auf jeden Fall einen europäischen Filmpreis verdient gehabt, damals gab es ihn aber noch nicht. In Köln ist jetzt einer seiner Filme auf die Bühne gekommen. In Gelsenkirchen hatte die Janacek-Oper die Sache Makropoulos Premiere. In Berlin ist dem Fotografen Christopher Williams eine Ausstellung gewidmet. Und wir berichten über die Nobelpreis-Vorlesungen der beiden Preisträger Olga Tokarczuk und Peter Handke. Ganz unterschiedliche Filme waren das im Wettbewerb um den Europäischen Filmpreis. In einem wird ein Mafiaboss zum Kronzeugen der Regierungsbehörden. Einer erzählt uns aus dem Leben des Filmemachers Pedro Almodóvar. Einer handelt von den Unruhen in den Pariser Vororten 2005 und einer vom Justizskandal um den Hauptmann Dreyfus Ende des 19. Jahrhunderts. Gewonnen hat den Europäischen Filmpreis gestern Abend in Berlin aber der Film The Favourite. Da geht es um Intrigen am Hof der kranken britischen Königin Anne. Ein Film, der im Januar den Golden Globe als bester Film gewonnen hat, für den Oscar nominiert war und schon im Herbst 2018 bei den Filmfestspielen von Venedig einen Preis bekam. Nur ein paar Beispiele für zahlreiche Auszeichnungen. Rüdiger Sustland in Berlin. War denn die Konkurrenz diesmal so schlecht, dass The Favourite schon wieder gewonnen hat und das auch noch in 8 Kategorien?
Na, ich glaube nicht, dass er so schlecht ist, der Film. Und ich glaube auch nicht, dass die Konkurrenz so schlecht ist. Es ist wahrscheinlich The Favourite der Film gewesen, auf den sich die meisten einigen konnten. Denn es ist ja eine Massenabstimmung der Europäischen Filmakademie. Also ganz viele Leute aus allen europäischen Ländern stimmen ab. Jeder für sich, anonym. Man kann nur hoffen, dass sie all die Filme überhaupt sehen, die da zur Wahl stehen. Und dann funktioniert vielleicht so ein Film, der einerseits lustig ist, der andererseits historisch ist, also auch ein bisschen weit weg genug von unseren jetzigen Verhältnissen, dass man sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen muss. Vielleicht funktioniert sowas dann ganz gut. Und dann ist ja der Film, britischer Film von einem griechischen Regisseur, Yorgos Lanthimos, schon auch ein Film, der von der Inszenierungskunst her sehr zeitgemäß ist. Also auf eine ganz gewisse Weise schon einiges von dem, was das europäische Kino stark macht, auch widerspiegelt.
Also ist es für Sie auch der beste Film von diesen 6 Filmen?
Ja, das ist immer schwierig. Also es ist so, dass das schon ein guter Film ist. Ich weiß jetzt nicht genau, für wen ich abgestimmt hätte. Ich glaube, es ist ein Film, der in jedem Fall nicht so richtig politisch ist, wenn man ihn mit anderen Filmen vergleicht. Also Systemsprenger haben Sie schon genannt. Der deutsche Film, den werden viele Zuhörer auch kennen, ist natürlich ein Film, der sich mit einer sehr harten, auch teilweise unangenehmen sozialen Realität befasst. Insofern was ganz anderes. Genauso der französische Film Les Misérables, der immerhin den Preis für den besten Erstlingsfilm gewann. Dann gibt es aber ja auch noch den Roman Polanski-Film über die Dreyfus-Affäre, der dann ja auch historisch ist. Und da wird Antisemitismus zum Thema gemacht. Nun ist Polanski als Person sicherlich jemand, der das Publikum spaltet. Und ich glaube, dass sich mit den vielen Preisen für Lanthimos Film auch die Mitglieder der Filmakademie vielleicht ein bisschen herumgedrückt haben um eine Entscheidung. Allemal ist es ja so, dass man sich fragt, muss der in 8 Kategorien gewinnen? Ist der wirklich so viel besser, dass alle anderen Filme komplett leer ausgehen?
Bei dem Film Systemsprenger, der gilt ja auch als eine große Oscar-Hoffnung für die Deutschen. Sind damit jetzt die Oscar-Hoffnungen auch geschwunden?
Nein, ich glaube, dass sich in der amerikanischen Akademie ehrlich gesagt niemand dafür interessiert, wer den Europäischen Filmpreis gewinnt. Allerdings interessiert sich auch niemand in den USA dafür, ob man 500.000 Zuschauer in den deutschen Kinos hat oder bei der Berlinale einen Preis bekommt. Ich persönlich glaube nicht, dass Systemsprenger so richtig große Chancen auf den Oscar, auf den Gewinn des Preises letztendlich hat. Die Frage ist eher, ob der vielleicht nominiert werden wird, also unter den besten 5 ist. Ich würde es dem Film sehr wünschen, gar nicht so sehr, weil er aus Deutschland kommt, sondern sondern weil er was anderes repräsentiert. Eine neue Farbe des deutschen Kinos. Nicht nur, dass es eine junge Regisseurin ist und eine Frau ist, sondern vor allem ist es mal ein gegenwärtiger Stoff. Wir wissen alle, dass die meisten Chancen in der Oscar-Akademie dann immer Filme haben, die sich mit der Vergangenheit, sei es jetzt die Stasi und die DDR-Vergangenheit, sei es der Nationalsozialismus in der einen oder anderen Form, die sich damit beschäftigen und dann so Romanverfilmungen, aber was Zeitgenössisches, was Wildes, was auch vom Kino her interessant ist, zum Beispiel finde ich die Kameraführung bei Systemsprenger ganz toll. Das bildet sich eigentlich in den Oscarpreisen dann sehr selten ab.
Vielleicht noch zum Schluss kurz die Frage, was verrät uns denn der diesjährige Europäische Filmpreis über den Zustand des europäischen Films?
Ja, in jedem Fall ein paar Dinge, die man schon wusste vorher. Dafür hätten wir den Preis also nicht gebraucht, nämlich dass das französische Kino besonders stark ist. Auch einige Filme, die keine Preise bekommen haben oder so Nebenpreise. Wenn wir nur an den Film von Céline Sciamma, das Porträt einer Frau in Flammen denken oder an den Film von Mati Diop, Atlantique. Das ist auch deswegen ein interessanter Film, weil er die Migration mitten ins Herz Europas zurückbringt. Also eine französische Filmemacherin mit teilweise afrikanischen Wurzeln hat in Ghana gedreht. Und nicht das ist das Tolle an diesem Film, der zurzeit auf Netflix zu sehen ist, sondern das Tolle an dem Film ist, dass er ein großartiger Film ist, der wirklich mit Bildern erzählt und der deswegen natürlich eine ganz andere Art von Kino repräsentiert als so das Abbilden wichtiger Geschichten und relevanter Themen, was wir viel zu oft im Kino sehen.
Vielen
auch im
Dank.
Europäischen.
Rüdiger Suchsland war das über die Verleihung des Europäischen Filmpreises gestern Abend in Berlin. Und nochmal Preise. Beim Literaturnobelpreis dreht sich diesmal fast alles um Peter Handke. Das hat natürlich mit seiner proserbischen Haltung und den Protesten dagegen zu tun. Sein Nobelpreis ist ein Politikum. Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk, die den nachgeholten Nobelpreis für 2018 bekommt, hat daher bisher im Schatten ihres umstrittenen Kollegen gestanden. Am Dienstag werden die Nobelpreise vergeben und gestern am späten Nachmittag haben beide Preisträger ihre Nobelpreisvorlesungen gehalten. Die Voraussetzung ist, damit sie das Preisgeld in Höhe von je 1 Million schwedischer Kronen bekommen. Das sind knapp 95.000 Euro. Andreas Platthaus ist in Stockholm und hat beide Vorlesungen gehört. Und ich habe ihn gefragt, ob denn Olga Tokarczuk bei der Vorlesung endlich die verdiente Aufmerksamkeit zuteil wurde.
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich fürchte, dadurch, dass Olga Tokarczuk als Erste gesprochen hat, was rein chronologische Gründe hat, wer den Preis für 2018 bekommt, spricht natürlich vor demjenigen, der ihn vor 2019 bekommt, war doch die Spannung darauf, was Peter Handke eventuell sagen würde, ganz groß. Und deshalb habe ich ein bisschen Sorge, dass Olga Tokarczuk nicht so genau zugehört wurde, wie das vielleicht ansonsten bei einem singulären Auftritt der Fall gewesen wäre. Aber man muss sagen, dass die Rede von Olga Tokarczuk, abgesehen davon, dass sie etwas länger ausfiel als angekündigt, ganz exzellent war. Sie hat tatsächlich das geleistet, was ich von einer Nobelpreisvorlesung erwarte, nämlich ein Programm, ein Idealbild für Literatur zu entwickeln. Und das hat sie auf höchst eindrucksvolle und gleichzeitig sehr persönliche Art und Weise getan.
Können Sie das ein bisschen ausführen? Worüber hat sie gesprochen?
Sie hat über die Gesamtverantwortung der Literatur gesprochen. Das klingt jetzt erst einmal sehr banal, aber sie hat sich dagegen gewandt, dass ganz viel Literatur aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Und wenn man will, kann man darin natürlich eine wunderbare Stellungnahme gegen die Art von Literatur, wie Peter Handke sie schreibt, verstehen, die als ganz radikal aus der subjektiven Sicht gehalten ist. Und ihre Erwartung an Literatur ist, dass es eine weltzugewandte Literatur ist, die sich für alles, was existiert, gleichermaßen interessiert. Auch für das, was erst kommen wird. Sie hatte ein wunderbares Bild über ihre eigene Mutter an den Anfang der Rede gestellt. Ihre Mutter hat ihr als kleines Mädchen mal erzählt, dass sie schon vermisst habe, bevor sie überhaupt als Kind auf die Welt gekommen wäre. Und das hat Olga Tokarczuk offensichtlich tief beeindruckt. Und ihr Ideal ist eine Literatur, die sich auch schon für alles, was mit der Welt passiert, so sehr interessiert, dass natürlich auch spätere Leser, wie es ja auch bei Weltliteratur stets der Fall ist, sich noch in Jahrhunderten begeistert mit dieser Literatur beschäftigen werden. Und darin sieht sie die spezifische Stärke von Literatur, wenn es eine ist, die sich auch schon, bevor überhaupt etwas passiert, Sorgen macht um das, was kommt, schon etwas vermisst. Und daran knüpft sie einen Appell dazu, dass man sich um die Zukunft der Welt, um die Zukunft von Völkern und von Individuen gleichermaßen Sorgen machen muss, wie um die von Tieren, wie überhaupt alles, was Schöpfung bedeutet. Und das war politisch, auch wenn es natürlich erstmal unverbindlich klingt, eine unglaublich starke Anforderung, die sie an Literatur richtet.
Konnte Peter Handke dem dann Paroli bieten?
Das kann man leider nicht behaupten. Peter Handke hat ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Olga Tokarczuk gemacht hat, dann in seiner Rede vorgetragen. Nicht inhaltlich, aber von der Art, wie er aufgetreten ist. Peter Handke hat sich sehr kurz gehalten, eher kürzer als das, was man ihm an Zeit gewährt hatte. Und ich würde sagen, fast die Hälfte dessen, was er vorgetragen hat, bestand aus Rezitation. Erstmal eines eigenen dramatischen Gedichts, was er 1981 publiziert hat, über die Dörfer. Das machte insgesamt mehr als ein Drittel seiner gesamten Ansprache aus. Und dann hat er noch eine Art Litanei aus dem katholischen Messritus in Auszügen vorgetragen und am Schluss noch auf Schwedisch ein Gedicht von Thomas Sandströmer, dem wunderbaren Dichter, der 2011 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Aber über all diese Reminiszenzen ist im Endeffekt alles zu kurz gekommen, was Peter Handke gegebenenfalls über seine eigene Literatur hätte sagen wollen oder über seine Erwartung an die Literatur. Das heißt, alle, die erwartet haben, dass jetzt irgendetwas, sei es Provokatives oder etwas ganz tief Poetisches von Handke entwickelt werden würde, sind gestern ziemlich enttäuscht worden.
Gab es denn Andeutungen an den Jugoslawien-Konflikt? Weil in Über die Dörfer, da geht es ja auch um einen Konflikt von drei Geschwistern. Und es gibt da auch den zentralen Satz, der ewige Friede ist möglich.
Das ist in der Tat auch eine der Passagen, die Handke zitiert hat. Und man kann darin selbstverständlich eine Antwort an seine Kritiker sehen, nur eben mit einem Text von 1981 und an dem ja immer auch wieder Peter Handkes eigenes Engagement im Jugoslawien-Konflikt gemessen worden ist und nicht wenige Leute auch behauptet haben, er wird dieser Friedensbotschaft, die ihn über die Dörfer steckt, überhaupt nicht gerecht mit dem, was er in den Jahrzehnten danach gemacht hat. Dass er es jetzt wieder aufnimmt, ist natürlich der Versuch zu sagen, ich habe doch immer den Frieden gewollt und das steht in meinem ganzen Werk. Nur unglücklicherweise fürchte ich, dass die allerwenigsten Menschen es als wirklich ernsthafte Einlassung auf die Kritik, geschweige denn eine wirkliche Rechtfertigung seiner eigenen Haltung betrachtet haben. Der Auftrittsapplaus für Peter Handke war groß, der Abtrittsapplaus deutlich geringer. Bei Olga Tokarczuk verhielt es sich umgekehrt. Da war der Begrüßungsapplaus sehr freundlich, aber nicht vergleichbar mit dem, den dann später Peter Handke bekam. Dafür war der Applaus nach ihrer Rede umso anhaltender. Das mag man vielleicht auch als eine Art von, ja, sagen wir, Urteil über das, was gestern passiert ist, seitens des Publikums dort betrachten.
Andreas Platthaus war das über die Vorlesungen der beiden Literaturnobelpreisträger gestern. Auch nach 50 Jahren wird dieser Film immer wieder im deutschen Theater aufgegriffen. Die Verdammten ist der erste von drei Deutschlandfilmen des italienischen Meisterregisseurs Luchino Visconti. Der Film handelt von einer deutschen industriellen Familie, die sich durch die Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten sanieren will, aber stattdessen treibt sie den eigenen Zerfall voran. Eine fiktive Familie, aber schon im Namen Esselbeck, einem Mix aus Essen und Gladbeck, sind die Ruhrbarone der Stahl- und Waffenschmiede Krupp erkennbar. In Köln hat der Regisseur Ersan Montag eine Theaterversion des Films auf die Bühne gebracht, Michael Lages berichtet.
Geht das, von Industriellen wie Hugo Stinnes oder den Krupps zu erzählen, als seien sie nicht von dieser Welt? Der Visconti-Abend von Ersan Montag in Köln sieht ein bisschen so aus. Der Regisseur ist hier auch wieder als Bühnenbildner im Dienst und lässt in den überdimensionalen Breitwandraum der Kölner Schauspielbaustelle die Villa Krupp sozusagen als Gruselruine bauen, in der die Untoten wohnen. Es schneit ohne Pause und an die Hauswände lehnen von draußen schon mächtig hohe Wehen. Lange bleibt es auch still zu Beginn, nur Wind und Wölfe und Käuzchen heulen, bevor das erste ganz fahlgrüne Gespenst einen der umgestürzten Stühle aufstellt und sich an die leere Tafel setzt.
In den letzten Jahren hatte mein Handeln bekanntlich nur ein einziges Ziel, die Einheit und das Ansehen unserer Firma zu gewährleisten.
Einziges Requisit im schwarzen, toten Raum, ein großes Bild von Adolf Hitler als Baby, das erklärt das Programmheft. Später wird dieses Bild kurzzeitig durch ein riesiges Porträt des mittlerweile toten Herrschers im Hause Essenbeck ersetzt. Aus dem Schnee vorn an der überbreiten Rampe erheben sich nun all die vielen Toten der Familie Essenbeck, die jetzt im Laufe von etwas mehr als 2 Stunden noch einmal sterben werden. Neben dem Patriarchen Joachim, dessen Nichte und übrigens auch Schwiegertochter, so kompliziert ist das hier, Sophie von Essenbeck, sowie deren pädophiler Sohn Martin. Auch der Patriarchensohn und SA-Mann Konstantin samt ungeratenem Künstlersohn Günther sowie Sophies Cousin Aschenbach, der schon Obersturmbahnführer ist. Nur einer aus der Geschäftsführung, Herbert, wird widersprechen.
Deinen einzigen Sohn hast du sogar auf die Schlachtbank geführt,
Herbert,
um der Welt zu beweisen, dass wir Essenbecks für unser Vaterland. Allzeit Kanonen wie Kinder und Kindeskinder zu Opfern bereit sind.
Herbert! Kern der Fabel ist Herberts Chef, der Wirtschaftsführer und Karrierist Bruckmann, Geliebter der mächtigen Firmen Erwin Sophie und sehr bald Mörder des alten Essenbeck. Mit der Zeit bringen die Mitglieder dieser Killerfamilie einander beinahe alle gegenseitig um. Am Schluss tötet die Kindergeneration die der Eltern. Und ausgerechnet der extrem aus der Art gefallene Martin wird Erbe von allem, dabei fest in der Hand der Nazi-Strategen. Deren tödlicher Wahn hat alle, jeden und jede durchseucht, auch die, die keine braune oder schwarze Uniform trugen und einfach nur Mitläufer waren und Opportunisten. All das ist Politik, aber wo bleibt die auf der Bühne? Visconti lässt den Film vor 50 Jahren sehr symbolträchtig mit einem Familienrat in der Nacht des Berliner Reichstagsbrandes beginnen, am Tag der Entscheidung also.
Heute Nacht werden die Weichen unser aller Zukunft gestellt. Und wer jetzt untätig zögert, wird für immer das Nachsehen haben.
Weil nun aber Regisseur Montag das politische Geschehen ins Reich der Untoten verlegt, bleiben all diese Monstren und Grusel-Lemuren merkwürdig fern. Spuren deutscher Kriegs- und Wirtschaftsgeschichte, die womöglich noch bis in die Gegenwart reichen, finden sich nicht in dieser Grundbehauptung der Inszenierung. Auch Ersan Montags wichtigste Mitstreiterin an diesem Kölner Abend trägt stark zur Entfremdung bei. Die Kostümbildnerin Theresa Werko, zu deren außergewöhnlichen Handwerklichkeiten die vollständige Umgestaltung von Körper und Profil gehört. Schauspielerinnen und Schauspieler sind bei ihr zuweilen nicht wiederzuerkennen. Da ist es fast schon egal, ob Männer oder wie in zwei Rollen Frauen die Männerrollen spielen. Ein Knautschmaskenchor kommt hinzu und das sind lauter starke Bildeffekte. Doch politische Hinter- und Abgründe sind ausgerechnet bei diesem Material erstaunlich fern. Ersan Montag begräbt die elende, fundamental zerstörerische Verstrickung von deutscher Wirtschaft und deutschem Faschismus. Er setzt den Tätern sozusagen die Totenmaske auf. File closed, Deckel drauf. Aber ist der Fall denn wirklich erledigt?
Michael Lages berichtete über die Theaterpremiere Die Verdammten in Köln. Werbefotos sind darauf ausgerichtet, dass wir kaufen, weil wir uns genauso fühlen wollen wie die Frau oder der Mann im Auto, weil wir auch da sein wollen, wo die Leute gerade ihr Bier trinken oder weil uns schon beim Anblick der Pizza das Wasser im Mund zusammenläuft. Manche Fotografien von Christopher Williams, die jetzt im Ausstellungshaus CO Berlin zu sehen sind, die könnten auch Werbefotos sein. Sind sie aber nicht. Williams ist kein Werbefotograf, sondern ein Konzeptkünstler und Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Carsten Probst hat die Ausstellung in Berlin gesehen. Worum geht es denn Christopher Williams mit seinen Fotos, Herr Probst?
Ja, Frau Schäfer-Noske, vielleicht zu Anfang die konzeptuelle Fotografie, die sich zusammen mit der Konzeptkunst eigentlich herausgebildet hat, sieht eigentlich die Rolle der Fotografie grundsätzlich kritisch, muss man sagen, weil man eben nicht genau wissen kann, was objektiv eigentlich diese Realität sein soll, die Fotografie ja angeblich so getreulich festhält. Ja, und bei Christopher Williams sind das politische, kommerzielle oder auch historische Kräfte, die sozusagen die Bedingungen ergeben, wie Bilder zustande gekommen, und diese Bedingungen versucht er eben als eine Art, ja, man kann sagen, Netzwerk in großen Rauminstallationen, eben aber auch mit Fotografien selber sichtbar zu machen. Das ist so fast wie ein Schlüssel sozusagen, so eine geheime Matrix der Fotografie. Zum Beispiel finden Sie hier in der Ausstellung einige wirklich sehr, sehr schöne Fotografien von historischen Fotoapparaturen. Und Williams hat die so als ganz edle Hochglanz-Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt, in der Art, wie beispielsweise in Werbekatalogen eben, wie Sie sagten, Autos oder auch Möbel oder sowas fotografiert werden. Und die Wirkung dieser Bilder ist wirklich phänomenal. Diese alten Apparate wirken wirklich so wie futuristische, ja, kann man sagen, Tempelarchitekturen, wie Objekte an sich, die einfach nur schön sind, ohne konkreten Nutzen. Und diese Metaphysik der Werbung ist hier sozusagen auf die Fotoapparatur selber angewendet. Also sie sagt quasi mit diesen Bildern, was immer du mit diesen Fotoapparaten tust, du entkommst dieser Matrix aus Politik und Konsum nicht.
Was tut denn Christopher Williams mit diesen Fotografien? Also wie wichtig ist für ihn die Präsentation?
Ja, natürlich ist es das Ein und Alles. Er beginnt bei der Architektur der Räume selbst, auch in dieser Ausstellung wieder. Als erste Fotografie sehen Sie eigentlich nichts als eine mobile Stellwand, die fotografiert wurde, wie sie aber eben im Ausstellungsbetrieb gang und gäbe ist. Und wenn man nun auf die Wände achtet in dieser Ausstellung, dann sieht man, dass die nach Westen ausgerichteten Wände in CO Berlin alle mit westdeutscher Raufaser und die nach Osten gerichteten Wände mit alter DDR-Raufaser tapeziert sind, was natürlich auch schon eine etwas andere Raumwirkung verursacht. Überall finden Sie weitere Rohlinge von solchen Ausstellungswänden. Die Ausstellungssituation selbst wird zum Hauptthema und er zitiert darin auch Ausstellungen, die er vorher schon in anderen Institutionen gemacht hat. Also die Art und Weise der Präsentation ist zutiefst abhängig von solchen historischen Situationen, will er sagen, von Geschmack, von politischer Ästhetik. CO Berlin war ja beispielsweise früher selber mal im Ostteil Berlins angesiedelt. Jetzt sitzen sie im Westen im Amerika-Haus und so dekliniert Williams quasi diese Einflüsse auf die Fotografie und ihre Präsentation immer weiter durch die Themen Werbegrafik, kommerzielle Interessen, Film, Fernsehästhetik, ja, bis hin eben zu Möbeln, in diesem Fall von Franz West auf einer Kunstmesse in einer Koje auf der Frieze in New York.
Das Werk von Christopher Williams gilt ja als kritisch gegenüber Institutionen, aber zugleich hat er immer wieder in so großen Institutionen wie jetzt ausgestellt. Wie passt das denn zusammen?
Ja, also Frau Schifanowski, ich glaube, dass es Williams unter Konzeptkunst oder Konzeptfotografie im Allgemeinen gar nicht so sehr jetzt um Abschaffung, um Konterkarierung von Institutionen geht. Diese Räume in der Ausstellung, von denen ich auch eben sprach, sind quasi Reinszenierungen schon von Räumen aus anderen Institutionen, in denen er schon mal ausgestellt hat, in Brüssel, in Wien, in New York. Ich glaube, diese Art zu arbeiten braucht sozusagen richtiggehend die vorhandenen Institutionen als Sprungbrett, als Modelle dafür, welche Funktionen Bilder heute in der Gesellschaft erfüllen sollen. Und überall, wenn Sie durch die Ausstellungsräume gehen, finden Sie in der Ausstellung bedruckte Schilder mit dem Aufschrift Model. Also alle Bilder sind Modelle, alle Räume und die ganzen Situationen, in die man dort eintritt, wenn man diese Bilder ansehen will, sind eigentlich Modelle für eine zeitgenössische Wahrnehmung des Bildes, des fotografierten Bildes insbesondere.
Vielen Dank. Carsten Probst war das über die Ausstellung des amerikanischen Fotografen und Konzeptkünstlers Christopher Williams in Berlin. Eine mysteriöse Operndiva kommt in eine Anwaltskanzlei. Sie will sich nämlich zu einem Erbschaftsstreit äußern, der seit 100 Jahren andauert. Dabei ahnt keiner, dass die schöne Frau deutlich älter ist als der ganze Streit. Seit 337 Jahren lebt sie schon und sie möchte an die Rezeptur für das Lebenselixier kommen, das ihr Vater an ihr ausprobiert hat, damals, als sie 16 war. Die Sache Makropolos von Leoš Janáček ist eine Oper über den Menschheitstraum, ewig zu leben. Dietrich Hilsdorf hat das Werk jetzt in Gelsenkirchen auf die Bühne gebracht und mein Kollege Uwe Friedrich war dabei.
Schon im Vorspiel zu seiner Oper Die Sache Makropoulos verschränkt Leoš Janáček die Zeitebenen, lässt Fanfaren vom Hof Kaiser Rudolfs um das Jahr 1600 erklingen, stimmt sehnsuchtsvolle Klänge an, lässt die Pauken den Ton angeben. Währenddessen wird in der Prager Anwaltskanzlei Kolenaty hektisch in kafkaesk aufgetürmten Aktenschrankwänden gewühlt. Schließlich steht ein fast 100 Jahre dauernder Prozess kurz vor dem Abschluss. Albert Gregor wartet ungeduldig auf den Ausgang des Verfahrens, als die verführerisch geheimnisvolle Opernsängerin Emilia Marti auftaucht und neue, bislang unbekannte Details zu einem verschollenen und prozessentscheidenden Testament preisgibt. Das interessiert Albert Gregor aber weniger als die sexuellen Reize der Sängerin. Regisseur Dietrich Hilsdorf zeigt schon hier sein Talent für groteske Komik, drängt Albert Gregor so weit in die sexuelle Obsession, dass er Emilia Marti schließlich erwürgen will, als sie ihn nicht erhört. Oder vielmehr vergeblich zu erwürgen versucht, weil Emilia Marti unsterblich ist, was Albert Gregor aber nicht weiß. Die Sache Makropoulos war bei der Uraufführung vor knapp 100 Jahren ein Gegenwartsstück und muss wegen der starken Textbezüge auch jetzt im Prag des Jahres 1922 zumindest beginnen. Deutlich auch durch die Kostüme im Charleston-Stil von Nicola Reichert, Kleider für die befreite Frau, während die Männer noch in steifen Dreiteilern stecken. Dann aber finden die Macher im wahrsten Sinn des Wortes einen Dreh, um die Handlung in die Gegenwart zu bringen. Der zweite Akt spielt im Opernhaus hinter den Kulissen. Und tatsächlich wird die Kanzleikulisse von den Bühnenarbeitern des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier einfach umgedreht. Das Publikum schaut auf die Rückseite der Aktenschränke, die gar keine echten Aktenschränke sind, sondern nur Sperrholz, Pappe und Stützstreben. Hier kämpfen nun alle ihr verfallenen Männer um die Gunst der gefühllosen Emilia Marti, auch der senile Operettentenor Hauk Schendorf, hinreißend gesungen und gespielt vom 83-jährigen Heldentenor Mario Brell, der dafür Szenenapplaus bekommt. Petra Schmidt ist eine unsentimental kühle Emilia Marti, skrupellos männermordend. Erst spät ereilt sie die Erkenntnis, dass ein ewiges Leben überhaupt nicht erstrebenswert ist. Um sie herum ein souveränes Sängerensemble mit einem bulligen, von seiner Gewaltbereitschaft selbst überraschten Martin Homrich als Albert Gregor, Urban Malmberg als unerbittlicher Prozessgegner Jaroslav Prus oder Timothy Oliver als Vitek. Rasmus Baumann leitet die neue Philharmonie Westfalen mit rhythmischer Präzision und genügend Raum für die sehnsüchtigen Melodien Janáčeks. So entsteht eine moderne Melancholie im Kampf um Identität, Liebe, Leben und Tod. Lina Hoffmann ist die schnippische junge Sängerin Christa, der Emilia Marti schließlich das Rezept für das ewige Leben anbietet, dessen sie selbst so überdrüssig ist. Christa wird das Papier aufessen und runterwürgen, während Emilia Marti hinter zugezogenen Vorhängen durchs Fenster aus dem Hotelzimmer verschwindet. Nur ihre Theaterperücke bleibt übrig. Unnützes Requisit eines verpfuschten Lebens.
Uwe Friedrich berichtete über die Premiere der Oper Die Sache Makropoulos in Gelsenkirchen. Und jetzt Anja Reinhardt mit aktuellen Kulturmeldungen.
Ja, und wir beginnen mit zwei Nachrufen. Der Jazzmusiker Herbert Joos ist tot. Er starb gestern im Alter von 79 Jahren. Joos gehörte zu den bekanntesten Jazzmusikern Deutschlands. Sein Trompeten- bzw. Flügelhornspiel hatte einen ganz eigenen Ton, wie man in dieser Aufnahme von 2017 hören kann. Eigentlich hatte Herbert Joos Ende der 50er Jahre in Karlsruhe Kontrabass studiert, dann aber auch Trompete gelernt. Sein Portfolio erweiterte er dann noch um das Flügelhorn und im Grunde spielte er fast alle Blechblasinstrumente. Joos hat mit eigenen Kompositionen rund 20 Alben veröffentlicht. Sein Spiel ist auf mehr als 100 Musikalben zu hören. 2017 wurde er mit dem Baden-Württembergischen Landesjazzpreis in der Kategorie Sonderpreis für das Lebenswerk ausgezeichnet. Mal hat Schauspieler Wolfgang Winkler den Hauptkommissar Herbert Schneider in Polizeiruf 110 gespielt. Es war wohl seine bekannteste Rolle. Geboren wurde Winkler 1943 in Görlitz. Er studierte Schauspiel an der Filmhochschule in Babelsberg, hatte dann aber zunächst diverse Engagements an verschiedenen Landestheatern in der DDR. Ab 1995 drehte er dann vor allem für Fernsehproduktionen. Wie heute bekannt wurde, ist Wolfgang Winkler im Alter von 76 Jahren gestorben. Dies sei eine Kunstperformance, sagte der Künstler David Datuna, nahm in aller Ruhe eine an die Wand befestigte Banane ab und aß sie auf. Die mit breitem Tape auf die Wand geklebte Banane wiederum war auch ein Kunstwerk, und zwar von Maurizio Cattelan, zu sehen auf der Art Basel in Miami, wo sie vorher für $120.000 verkauft worden war. Frechheit oder Kunstperformance? Die Galerie reagierte jedenfalls gelassen und klebte einfach eine neue Banane an die Wand. Man habe schließlich nicht die Banane, sondern die Rechte für die Idee verkauft. Ein kleines Lehrstück in Sachen Kunstmarkt.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem nochmal abschließend vom SPD-Parteitag in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.